das Salzburger Nachtstudio.
In unserem Nachbarland Tschechien wird in diesen Tagen gefeiert. Man erinnert sich an Karl IV. Aus dem Haus der Luxemburger. Er war König von Böhmen, römisch-deutscher König und Kaiser. Am 14. Mai 1316 wurde er in Prag geboren. Noch heute trägt die älteste Universität auf dem Boden des Heiligen Römischen Reichs, die Prager Karls-Universität, seinen Namen. Von manchen Geschichtsbetrachtern wird er als erster Herrscher eines mitteleuropäischen Geistes gesehen, jedoch unterschiedlich bewertet. Unbestritten ist, dass er zu den bedeutendsten und facettenreichsten Herrschern des Mittelalters gehört. Und er wirkt auch 700 Jahre nach seiner Geburt in die Gegenwart hinein, wie Martin Heidinger in Karls Geburtsstadt Prag bemerkt.
Schauplatz Prag 2016. Ein schönes, großes, neu errichtetes Schulgebäude in Modrani, einem Außenbezirk der Moldau-Metropole. Hier ist seit kurzem das österreichische Gymnasium der Stadt untergebracht. Gegründet 1991, gleich nach der Wende, ist es ein internationales Bildungszentrum geworden, in dem in tschechischer und deutscher Sprache unterrichtet wird. In einem der freundlichen, hellen Klassenzimmer treffen wir vier Jugendliche, die nächstes Jahr ihre Matura absolvieren werden. Gemeinsam ist den 18-Jährigen das Interesse für die Geschichte ihres Landes und dessen große historische Gestalten, allen voran für Karl IV., den großen König Böhmens im 14. Jahrhundert.
Für mich ist Karl IV. Ein Symbol der tschechischen Geschichte, weil er viele wichtige Gebäude gegründet hat und auch viele Städte. Und für die tschechische Geschichte hat er einen großen Einfluss.
Meint die Schülerin Antonira Sakova.
Allgemein für die Tschechen ist er ein Held. Immer wird von ihm an der Grundschule als einen sehr bedeutenden Mann gesprochen. Was ich aber nicht persönlich in den tschechischen Geschichtsstunden über ihn lernen kann, ist, dass er aber auch schlechte Taten begangen hat, wie zum Beispiel Pogromen auf den Juden und so. Und somit hat er viel Geld für seine Brücken und Schulen verdient. Man idealisiert meiner Meinung nach den Karl IV.
Ein durchaus differenziertes Urteil, das der Schüler Filip Radmanovic da abgibt. Und seine Kollegin Alice Schmelhausowa schlägt in dieselbe Kerbe.
Ich stimme dem Philipp zu, weil Karl IV. Nicht kritisch dargestellt wird, sondern als eine sehr positive Person. Und ich finde, dass er sie auch war. Aber wir müssen das nicht vergessen, dass er auch schlechte Dinge gemacht hat. Und für mich persönlich ist es eine wichtige Person, weil er unsere erste Universität gegründet hat, und es war nicht nur die erste tschechische Universität, sondern die erste Universität in Mitteleuropa. Wir haben dank ihm die Karlsbrücke, die eine wunderschöne Sehenswürdigkeit ist, und natürlich auch Karlstein, das ist eine Burg in der Nähe von Prag. Karl IV., wir nennen ihn der Vater unseres Volkes.
Aber gab es da nicht noch andere? Jan Hus etwa, den großen nationalen Reformator? Nicht so ganz, meint der Klassenkollege Jachim Suchomel.
Die Hussiten waren im Kommunismus idealisiert und die jetzt junge Generation ist streng gegen Kommunismus. Also es ist auch das Symbol des Kommunismus, die Hussiten und Jan Hus. Und darum, glaube ich, ist Karl IV. Für uns wichtiger jetzt.
Filip Radmanovic widerspricht.
Ich glaube, dass Jan Hus und die Bewegung der Hussiten nicht so stark mit Kommunismus verbunden ist, dass das eigentlich mit dem tschechischen Patriotismus verbunden ist, diese hussitische Bewegung, weil sie den anderen gezeigt haben, dass man mit den Tschechen in Europa rechnen muss.
Eine spannende Diskussion der jungen gebildeten Generation. Karl IV., so viel steht fest, findet vor allem als Tscheche Beachtung. Dabei ist er doch auch römisch-deutscher König und Kaiser gewesen.
Ja, aber in Tschechien betrachtet man den Karl IV. Als ein Symbol für Tschechien. Und alles andere, also dass er der Kaiser des Römischen Reichs war, Das ist so zudem noch als ein Bonus. Man ist natürlich stolz, dass ein tschechischer Herrscher auch ein Kaiser von dem Heiligen Römischen Reich war. Aber das Erste, das Wichtigste ist, dass er ein Tscheche war. Und also nicht für mich persönlich, aber für die tschechische Vorstellung von diesem Mann, dieser historischen Person.
Szenenwechsel. Aachen, Juli 1349. Ein Festzug mit Mann und Ross wartet seit Tagen vor den geschlossenen Toren der alten deutschen Krönungsstadt. Die ist überfüllt von Wallfahrern und Geißlern, denn es wütet die Pest und die frommen Menschen wollen Buße tun, um den schwarzen Tod zu vertreiben. Erst am 25. Juli kann der bunt geschmückte Tross in die Stadt einziehen. Endlich kann Karl aus dem Haus der Luxemburger zum deutschen König gekrönt werden, gemäß dem Willen der Kurfürsten, die ihn dazu gewählt haben. Es ist Karls zweite Krönung, denn 3 Jahre zuvor schon war er in Bonn zum Gegenkönig erhoben worden. Sein Vorgänger Ludwig der Bayer aus dem Hause Wittelsbach wollte nicht von der Macht lassen. Jetzt ist es perfekt. Die große Zeit Karls des Vierten beginnt. Fehlt nur mehr die Salbung zum Kaiser durch den Papst. Ehe wir die Geschichte dieses Herrschers erzählen, halten wir zunächst ein wenig inne. Denn kaum jemand von uns kann sich so recht vorstellen, wie Europa und das Heilige Römische Reich, also Deutschland und Norditalien, im 14. Jahrhundert, dem Spätmittelalter, ausgesehen haben. Georg Scheibelreiter, Mittelalterhistoriker am Institut für österreichische Geschichtsforschung an der Universität Wien, malt ein Zeitgemälde.
Von der politischen Verfasstheit ist zu sagen, dass in Westeuropa die ersten größeren Nationalmonarchien entstanden sind, England, Frankreich, Kastilien und so weiter, während es im zentraleuropäischen Bereich, also auf der Ebene des römisch-deutschen Reichs, ein Territorialitätsprinzip herrschte. Das heißt, die einzelnen großen Mächte waren die Kurfürsten, natürlich der Kaiser, der König, als so eine Art Primus inter pares oder schon vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das ist doch eine Sache, wo man nicht von einer bestimmten Stelle her quasi regiert und das wird von allen Seiten zur Kenntnis genommen. Das war im Reich nicht. Und gerade die Zeit vor Karl dem IV. Ist eine Zeit, in der es zu großen Auseinandersetzungen an der Spitze des Reichs und mit den Reichsfürsten gekommen ist. Und das schon über eine Zeit, im Großen und Ganzen kann man sagen, von 3/4 Jahrhundert. Es ist eine Zeit eines Umbruchs aus der, sagen wir, adelig dominierten Zeit in eine immer mehr auch den Bürger einbeziehende Zeit, die nicht überall gleichmäßig natürlich verläuft. Wir haben also etwa im norddeutschen Raum mit den Hansestädten vor allem einen Raum, der eigentlich von der Zentralgewalt fast abgekoppelt war.
Die Könige und Kaiser des römisch-deutschen Reichs entwickeln einen eigenen Politik- und Herrschaftsstil, schildert Werner Malecek, auch er Historiker am Institut für österreichische Geschichtsforschung.
Und um tatsächlich seine Machtausübung zu garantieren, streben alle Könige und Kaiser des Mittelalters danach, eigene Territorien, eigene Fürstentümer aufzubauen. Und man spricht dann im Jargon unserer Wissenschaft von Hausmachtpolitik, die darin besteht, eben alle Merkmale fürstlicher Politik zugunsten des Reiches anzuwenden. Das Reichsoberhaupt, der König, der Kaiser, setzt, so wie die Fürsten, jene Mittel ein, die der Politik der damaligen Zeit zur Verfügung sind, um sich zu behaupten und um innerhalb des eigenen Territoriums seine eigene Position zu verbessern. Das heißt, Bündnisse nach außen, die zumeist durch Heiraten bekräftigt werden, durch Diplomatie, persönliche Treffen, manchmal auch militärische Zwangsmittel, manchmal auch durchaus rituell gestaltete Zusammenkünfte. Dies betrifft aber nicht allein das Verhältnis des Reichsoberhauptes zu den Fürsten, sondern auch der Fürsten zueinander.
Ausnahmslos alle Menschen, vom Kaiser bis zum Bettelmann, betrifft die prägendste Katastrophe der Jahrhundertmitte, eine heimtückische Seuche. Weite Teile Mitteleuropas büßen damals mehr als ein Drittel ihrer Bevölkerung ein. Georg Scheibelreiter nennt den schwarzen Tod beim Namen, die Pest.
Die aber auch nicht nur also zum Tod von Menschen führte oder zur Verstümmelung von Menschen führte, sondern die auch darüber hinaus das Denken der Menschen in vielen Bereichen verändert hat. Nicht? An die allgemeine, sagen wir, Vorstellung der Güte Gottes oder auch immer der Rückblende auf das schlechte eigene Leben, das sündhafte Leben, das wurde viel, viel stärker und hat dann aber auch, sagen wir, laikale Kräfte auf den Platz gerufen, die dann irgendwie für sich beansprucht haben, die Bibel oder Gottes Wort anders zu verstehen und nicht in diesen vorgeformten, ewig gleichbleibenden Predigten des Klerus. Und das hat selbstverständlich dann zu sozialen Einbrüchen, kann man direkt sagen, geführt, wo dazu also das Städtewesen mit den immer wichtiger werdenden Wirtschaftstreibenden eine Rolle gespielt hat, die sich dann selbst auch immer wieder, wie es heißt, Gedanken gemacht haben über die Religion und über das richtige Leben. Und die also natürlich dann der Kirche gegenüber eine etwas kritische Haltung eingenommen haben. Das hat es zum Teil schon früher gegeben, aber hier in einem viel stärkeren Ausmaß, in einem, sagen wir, Ausmaß, das eben wiederholt an die Grenzen der Durchsetzung der Papstkirche geführt hat. Wenn man so den Alltag der Menschen noch betrachten möchte, die Landbevölkerung, die hatte sicher ab dem 14. Jahrhundert eine Verschlechterung ihres Lebens erfahren. Eine Verschlechterung des Lebens, die mit allen möglichen Missernten und Dingen, die durch die Landwirtschaft bedingt werden, aber auch die durch soziale Veränderungen bedingt worden sind, gelitten haben. In den Städten ist es nicht immer gleich. In den Städten ist natürlich die soziale Schichtung größer und wirklich, sagen wir, ein städtisches Leben in Annehmlichkeit haben wohl nur die führenden Schichten geführt, also die Ratsbürger, die Gruppen, die die Ratsverfassung vollzogen haben, die eben Bürgermeister oder ähnliche Rollen gestellt haben und die reichen Kaufleute, aber auch die großen Handwerker. Die Rechtssicherheit, die wir heute immer als selbstverständlicher sehen oder die wir anstreben, die gibt's weiterhin nur in einem sehr beschränkten Maße. Nicht? Also jeder Mensch, der in der Früh irgendwo weggehen konnte, unter Umständen rechnen, dass er überfallen wird oder dass er sonst aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Probleme geringt, die nicht vorhersehbar sind oder die ihm nicht zu lösen gegeben sind.
In dieser Zeit wird am 13. Mai 1316 in Prag ein Knabe namens Wenzel geboren. Sein Vater ist König Johann von Böhmen aus dem Herrscherhaus der Luxemburger. Seine Mutter ist Elisabeth aus dem Haus der Przemysliden. Dass es in der böhmischen Königsfamilie ganz schön rund geht, erzählt der Historiker Michel Pauli, Mittelalterspezialist an der Universität Luxemburg, und auch darüber, dass der junge Wenzel sehr bald den Namen Karl annehmen wird.
Erst in Paris, als er dort erzogen wurde am königlichen Hof, hat er den Namen seines Taufpaten Karl, also im französischen Königsbruder Charles, bekommen. Johann, sein Vater, wollte ihn nicht in Prag lassen, weil er Angst hatte, dass seine Mutter, mit der Johann sich schon überworfen hatte, ihn sozusagen benutzt gegen seinen Vater. Und deshalb hat er ihn ins Ausland gebracht, an den französischen Königshof, mit dem die Familie der Luxemburger schon lange eng befreundet war und wo er dann auch die höfische Erziehung genossen hat. Er hat das ja auch selbst dann geschrieben, dass er viele Sprachen beherrschte, Französisch, Deutsch, Tschechisch, Latein. Insofern stellt Karl schon eine Ausnahme dar.
Die Zeit in Paris ist der Schlüssel für spätere Taten Karls, meint Eva Schlothäuber, Historikerin und Spezialistin für das späte Mittelalter an der Universität Düsseldorf.
Der Pariser Hof war unter den ersten höfischen Kreisen und sowohl in der Musik als auch in der Literatur führend in Europa. Da hat er eine ganz neue Welt kennengelernt. hat Lesen und Schreiben und Latein gelernt und eben sozusagen das europäische, höfische, westliche Leben, könnte man sagen. Sicher waren die Jahre jedenfalls außerordentlich prägend. Also er hat bei Peter von Fécamp einen Lehrer gefunden, der ihn auch in die theologischen Fragen eingewiesen hat. Wie gesagt, er hat Latein gelernt, obwohl sein Mentor, der französische König Karl IV., weder lesen noch schreiben konnte. Und das hat ihm eine besondere Welt der Literatur und ich bin sicher auch der Kunst auf alle Fälle geöffnet. Was er nicht so angenommen hat, offensichtlich, ist diese höfische Kultur, die auch mit dem Sekretär seines Vaters, Guillaume de Machaut, dem berühmten Dichter und Musiker, verbunden ist. Da ist er Zeit seines Lebens misstrauisch geblieben. Er hat auch Guillaume de Machaut nicht an seinen Hof nach Prag geholt. Also da war offensichtlich seine Neigung eher zu diesen geistlichen und literarischen Themen.
Literatur produziert er auch selbst, was ihn gänzlich zur Ausnahmeerscheinung seiner Zeit macht. Er schreibt eine Autobiografie.
Wann er sie begonnen hat, das wissen wir nicht ganz genau. Er war im Jahr 1350 sehr krank und Eugen Hillebrand hat überzeugend argumentiert, dass in der Zeit offensichtlich seine Autobiografie als Selbstreflexion über den eigenen Werdegang bis dahin, aber auch über die eigenen Ziele und Vorgehensweise, er offensichtlich in Zeiten der Krankheit eben sich darüber klar geworden ist. Das ist die einzige Autobiografie eines regierenden Herrschers im Mittelalter. Wirklich was Besonderes.
Die Luxemburger haben mit Karls Großvater Heinrich VII. Bereits einmal einen römisch-deutschen Kaiser gestellt und dessen Sohn Johann ist immerhin der erste luxemburgische König von Böhmen geworden. Michel Pauli?
Johann war ja beim Tode seines Vaters Heinrichs VII., der immerhin seit 80 Jahren der erste gekrönte Kaiser war, aber der dann in Italien gestorben ist, war Johann Kandidat als Nachfolger auf dem römisch-deutschen Königsstuhl. Das ist aber nicht gelungen, weil es Gegenkandidaten gab und seine Partei glaubte, der junge Johann hätte da keine Chancen. Johann hat diesen Traum von der Kaiserkrone, wie ich das mal in einem Aufsatz genannt habe, nie aufgegeben. Noch 1331 im Vertrag von Fontainebleau mit dem französischen König Philipp VI. Spricht er davon, für den Tag, wo ich König werde und mein Sohn möglicherweise Kaiser wird. Also da erstens mal sieht man, dass er immer noch von dieser Krone träumt und dass er aber durchaus auch schon ins Auge fasst, dass sein Sohn die Krone bekommen könnte. Das ist also schon ein alter Wunsch gewesen, diese Nachfolge Heinrichs VII. Wiederzubeleben, die Kaiserkrone im Hause Luxemburg zu behalten.
Noch ist es aber nicht so weit. Im Heiligen Römischen Reich regiert als Kaiser der Wittelsbacher Ludwig der Bayer. Er liegt mit dem Papst im Streit, der ihn mit einem Kirchenbann belegt hat. Der junge Luxemburger Karl ist da gerade noch in Paris. Von hier aus beginnt er seinen Weg an die Spitze des Reichs. Binnen 9 Jahren ab 1346 römisch-deutscher König, König von Böhmen, von Italien und schließlich römisch-deutscher Kaiser, vor allem durch den Druck des Papstes Clemens VI.
Clemens VI., auch das sollte man wissen, war eigentlich am französischen Königshof der Erzieher Karls gewesen. Insofern kannten die beiden sich gut. Und Karl erzählt auch in seiner Autobiografie, dass sie sich begegnet sind und dass der spätere Papst noch als Kardinal zu ihm gesagt hat, du wirst irgendwann Kaiser werden. Und er habe ihm geantwortet, aber zuvor wirst du noch Papst werden. Das ist natürlich eine Geschichte, die nacherzählt wurde. Ich habe gesagt, die Autobiografie ist von 1350 etwa. Aber es zeigt dann doch die ganze Haltung dieser Familie gegenüber dieser Krone.
Mit geistlicher Protektion startet Karl durch. Eva Schlothäuber über die Schritte zur Macht.
Die Zeit in Paris ging dann um 1330 zu Ende. Da hat sein Vater ihn dann zunächst erstmal nach Luxemburg geholt und dann später vor allen Dingen dann nach Italien. Er hatte sehr ehrgeizige Pläne in Italien. Er wollte eine eigene Herrschaft errichten, womöglich mit Zustimmung des Papstes. Sie haben großartige Anfänge. Viele Städte stellen sich auf ihre Seite, große italienische Städte. Aber dann wendet sich das Blatt und innerhalb kurzer Zeit verlieren sie alles in Italien wieder und zunächst Johann und später Karl ist dann auch gezwungen, von Italien wieder zurückzuziehen. Aber das war sicherlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Er hat Italienisch gelernt, was ihm später sehr, sehr viel nützen sollte. Und er hat vor allen Dingen in Italien gelernt, wie differenziert dort Politik gemacht wurde, wie gut es ist, sich vollständig über die Konflikte klar zu werden und dass man vor Gericht genauso seine Ziele verfolgen kann wie mit der Waffe, aber auch richtig kämpfen. Alle diese Dinge hat er eben in Italien gelernt, also wirklich Lehrjahre. Dann ist er zurückgekommen und sieht sich so ein bisschen mit dem Misstrauen des Vaters konfrontiert. Die Adligen standen eher auf seiner Seite. Er kommt nach Prag zurück und die Autobiografie schildert in ganz eindrücklicher und wirklich berührender Weise, wie er in Prag weder Vater noch Mutter noch Familie vorfindet. Die Mutter ist inzwischen gestorben, aber er erinnert sich noch an das Tschechische und er spricht es nachher hinterher wie ein zweiter Böhmer. Er erlernt es vollständig wieder, die Sprache, die er in frühester Jugend erlernt hat. Aber er muss sich sozusagen das Terrain ganz neu erobern. Und ein Teil der Adligen, die mal auf der Seite der Mutter Elisabeth gestanden haben, treten auf seine Seite und das erkennt der Vater als Konkurrenz. Also das ist so ein bisschen eine sehr schwierige Zeit. Denn er blindet der Vater aber und stirbt dann ja auch in der Schlacht von Crécy. Und in dem Moment ist es eben Karl, auf dem die politischen Hoffnungen beruhen, auf alle Fälle in Böhmen natürlich. Aber dann stellt sich auch die Frage, im Reich ist die Lage extrem kompliziert. Ludwig der Bayer ist gebannt. Er hat es aber geschafft, weitgehend den Adel und die Städte und die wichtigsten Kräfte im Reich hinter sich zu bringen gegen den Papst. Und der Papst hätte auch seinen Anspruch verloren, also seinen Anspruch darauf, dass der Bann wirklich durchgesetzt werden kann und muss, hätte er nicht eine Alternative in Karl von Luxemburg gefunden. Und so bauen, das hat noch der Vater mit eingefädelt, so bauen also der Papst und der Vater Johann Karl IV. Als Thronprätendenten auf, kann man nicht anders sagen. Und der Papst lässt ihn noch in ziemlich eindeutiger Weise Karl auf seine Ziele schwören, so wie er sich vorstellt, dass eben das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht sein soll.
Zeit seines Lebens wird Karl IV. Mit der Kirche verbündet bleiben, wie unter anderem das Beispiel seines Vorgängers Ludwig des Bayern zeigt, keine Selbstverständlichkeit für einen römisch-deutschen Herrscher dieser Zeit. Von seinem Freund, dem Papst, hat Karl eine ganz eigene Vorstellung.
Nicht nur, aber er sah in ihnen einen Kollegen auf dem Thron. Das heißt also, er wusste ganz genau, dass die Päpste eine eigene politische Linie verfolgt haben und dass er mit ihnen genauso zäh verhandeln muss, wie er das mit anderen großen Kollegen eben auf den europäischen Thronen zu tun gewöhnt war. Das heißt, obwohl er, ja, man kann wirklich sagen, diesen Anspruch, ein christlicher und weiser Fürst oder ein Herrscher zu sein, offenbar sehr ernst genommen hat und diese Maximen, die damit verbunden waren, immer wieder selbst reflektiert hat und aufgerufen hat, ist er mit der politischen Seite des Papsttums, man kann fast sagen, cool umgegangen. Also im entscheidenden Moment hat er da seine Linie dann durchaus vertreten können. Das sieht man schon in der Goldenen Bulle, wo er dem Papst keinen Fußbreit innerhalb der Verfassung des Reichs gewährt hat. Und das war auch der Grund, warum die Kurfürsten letztendlich dann Vertrauen zu ihm gefasst haben und seine Politik mitgetragen haben.
1346 fällt Karls Vater, König Johann, in der Schlacht bei Crécy, die den Beginn des Hundertjährigen Kriegs zwischen England und Frankreich markiert und an der Karl auch selbst teilgenommen hat. Für die Luxemburger, so Michel Pauli, ist die Schlacht folgenreich und auch das Land, das heute nach ihnen heißt.
Die Grafschaft Luxemburg, die er ja an sich gezogen hat, sofort nach dem Tode Johannes des Blinden in der Schlacht von Crécy, obschon sein Vater eigentlich seinen anderen Sohn Wenzel als Nachfolger in der Grafschaft vorgesehen hatte, während Karl die mitteleuropäischen Länder erben sollte. Trotzdem kommt er von der Schlacht zurück nach Luxemburg, begräbt dort seinen Vater und nennt sich Graf von Luxemburg, zusammen mit seinem Großonkel Baldwin, der damals Erzbischof von Trier war. Sie beiden übernehmen die Grafschaft, bis dann etwa 1352-53 Wenzel, sein Halbbruder aus einer zweiten Ehe Johanns, verheiratet ist mit der Erbin von Brabant, Johanna von Brabant. Da gibt auch Karl tatsächlich auch nach und wir haben eine Urkunde von Dezember 1353, wo Karl zum ersten Mal seinen Halbbruder Wenzel als Graf von Luxemburg bezeichnet.
Der schnelle Abgang Karls aus dem Stammland, das er aber immerhin zum Herzogtum erhebt, erklärt vielleicht auch, warum er im heutigen Luxemburg wenig Nachruhm genießt.
Karl IV. Spielt in der Luxemburger Geschichtsschreibung fast keine Rolle. Es wurde ihm von den früheren Luxemburg-Historikern gerne vorgeworfen, dass er ja das Testament seines Vaters gebrochen hat. Er hat ihn in Luxemburg bestattet und nicht in Clairefontaine, wie er es vorgesehen hatte. Er hat selbst den Grafentitel übernommen. Usurpiert wurde geschrieben anstelle seines Halbbruders. Das wurde ihm verübelt und danach habe er sich kaum noch um Luxemburg bekümmert, außer dass er eben es zum Herzogtum erhoben hat. Das wird ihm natürlich angerechnet. Ein schönes Beispiel für diese Vernachlässigung Karls sieht man daran, dass erst 2008 eine Straße in der Hauptstadt nach ihm benannt wurde. Während alle anderen Luxemburger Grafen und Herzöge, die zum Teil ja auch zu Königs- und Kaiserehren kamen, eine Straße in Luxemburg haben und schon lange hatten.
Umso größer wird seine Gestalt als römisch-deutscher Kaiser von der Nachwelt gemalt. Nicht zu Unrecht. Er will Ordnung in das zerstrittene Reich bringen. 1358 erlässt er eine Art Staatsgrundgesetz, die sogenannte Goldene Bulle, erzählt Eva Schlothäuber.
Die Goldene Bulle ist ja die erste schriftliche Verfassung des Reichs und insofern kaum zu überschätzen in ihrer Bedeutung. Vor allen Dingen auch deswegen, weil sie den Abschluss unter, 70, 80 Jahre erbittertste Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papsttum setzte. Man kann fast zurückgehen bis Kaiser Friedrich II., das wären dann 100 Jahre des Aushandelns, welche Eingriffsrechte hat wer auf in welchen Bereichen, also wie viel Mitspracherecht hat der Papst in Bezug auf die Königswahl, kann er den Herrscher bannen und damit praktisch römisch-deutsche Reich entmachten, wo sind da die Grenzen der Macht. Also dem setzt die schriftliche Verfassung mit der Goldenen Bulle ein Ende, indem sie sehr elegant, wie ich finde, den Papst überhaupt nicht erwähnt. Das heißt also, nach der Wahl der Kurfürsten konnte der Gewählte direkt die Privilegien der Kurfürsten bestätigen und in dem Moment war er also im Vollbegriff seiner Macht.
Erkauft hat Karl den Abschluss dieses Dokuments mit dem Verzicht der Kaiser auf Eingriffsrechte in Rom.
In der Folgezeit war der Papst die Macht in Rom, auch die weltlich richtende Macht in Rom, und die späteren Kaiser haben sich dort auch nicht mehr eingemischt. Und das hat sich darin ausgedrückt, dass Aegidius Albanus, der Kardinal und Legat des Papstes, in seinem Namen die Constitutionis Aegidiane erlassen konnten, also die erste Verfassung für den Kirchenstaat. Und in dieser Verfassung kommt eben der Kaiser nicht vor. Praktisch mit keinem Wort. Er wird nur einmal am Rande erwähnt, dass die Rechte des Kaisers dort eben keine Rolle spielen. Und im Gegenzug hat offensichtlich der Papst dann eben darauf verzichtet, in der Verfassung des Reiches eine Rolle zu spielen. Und damit hat man die Einflusssphären entzerrt. Man hat praktisch die Rechte im Raum verankert. Und das war ein großer Schritt vorwärts, um eine friedliche Einigung des Miteinander zu ermöglichen.
Nicht alle waren zufrieden mit dem Abgang des Kaisers aus Italien. Georg Scheibelreiter nennt intellektuelle Freunde Karls, die ihm dafür eine Rüge erteilt haben.
Man kennt ja seine Bekanntschaft, seine Enge mit Petrarca, aber auch mit Cola di Rienzo war er sehr befreundet. Und die beiden hätten ja unbedingt wollen, dass er in Italien wieder mehr als Kaiser auftritt. Aber da hat er eben seine Pragmatik gezeigt, dass er sagte, da ist nicht viel zu machen, da mache ich das Notwendigste und gehe dann wieder ins Reich und vor allem in meinem Bereich.
Bis zum Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 blieb die Goldene Bulle mehr oder weniger ein politischer Leittext, eine Richtlinie für das Machtgleichgewicht in Mitteleuropa. Kaum ein anderes politisches Grundsatzdokument hat das je erreicht. Am ehesten ist es vielleicht noch mit der englischen Magna Carta vergleichbar. Verdrossen hat die Goldene Bulle allerdings gleich zu Beginn einen Reichsfürsten, jenen in Wien, mit guten Gründen. Um sie zu begreifen, müssen wir das ambivalente Verhältnis der Luxemburger zu den Habsburgern verstehen. Die Habsburger haben zu Beginn des Jahrhunderts mit Albrecht I. einen Kaiser gestellt, der 1308 ermordet wird. Dann wechselt die Krone zu den Luxemburgern, dann zu den bayerischen Wittelsbachern, ehe sie wieder dem Haus Luxemburg, eben Karl IV., zufallen wird. In den 1340er Jahren vereinbaren Karl IV. Und der Habsburger Herzog Albrecht II., dass ihre gerade erst geborenen Kinder dereinst heiraten sollen. Der kleine Habsburger Rudolf und die kleine Luxemburgerin Elisabeth sind, kaum den Windeln entwachsen, schon füreinander bestimmt. 1353 wird Hochzeit gefeiert und anschließend gibt's ein Familientreffen der beiden hohen Häuser, erzählt Werner Malitschek.
In Weitra, im nördlichen Niederösterreich, übrigens in Zwettl gibt es dann ein feierliches Mahl und Karl IV. Reist dann nach Budapest weiter und das junge Ehepaar zieht in die habsburgischen Vorlande, also in die Besitzungen im Westen des Reiches. Bis zum Ende der Regierungszeit Albrechts II. 1358 wird der junge Rudolf von seinem Schwiegervater auch schon eingesetzt. Er zieht mit an einen Kriegszug in die westlichen Gebiete und erfreut sich also durchaus der Gunst seines Schwiegervaters. Anders wird es dann nach dem Tod Albrechts II. Im Juli 1358.
Denn da kommt Rudolf IV. In Österreich ans Ruder. Seit 2 Jahren kocht er schon vor Wut, weil er die goldene Bulle seines Schwiegervaters Karls IV. Genau gelesen hat.
Diese Beschränkung auf die 7 Kurfürsten, auf die 3 Geistlichen und die 4 Weltlichen, geht zu Ungunsten des Hauses Habsburg. Habsburg wird ausgeschlossen, wohingegen Luxemburg gleich 2-mal davon betroffen ist.
Und Rudolf setzt von Wien aus eine ganze Fälscherwerkstatt in Gang, die ein Kompendium von 5 Dokumenten herstellt, das abenteuerlicherweise bis auf die römischen Herrscher Caesar und Nero zurückdatiert wird und den Habsburgern tolle Titel, Rechte und Privilegien verleiht. Das später sogenannte Privilegium Maius.
Dieser gesamte Fälschungskomplex, das Privilegium Maius, diente also dazu, um die rechtliche Position des österreichischen Herzogs aufzuwerten, ihm zumindest jene Rechte auch zuzuschreiben, die den Kurfürsten gegeben worden waren. Also was die Lehensnahme anlangt, was die Gerichtsbarkeit anlangt, was bestimmte Titel betrifft, was Herrschaftszeichen anlangt, was die Verfügung über Kirchenlehen anlangt und so weiter. Also ein Komplex von Rechten, der eben dazu dienen sollte, einerseits Rudolf IV. Persönlich aufzuwerten und andererseits die Position des Hauses Habsburg in Österreich, also das österreichische Herrschaftsgeschlecht, in eine gleiche Ebene zu bringen, die den Kurfürsten gewährt worden war.
Karl IV. Durchschaut mit Hilfe seines Hofintellektuellen Petrarca den Schwindel, bestätigt den Schwiegersohn zwar als Herzog, stutzt ihn aber zurecht.
Rudolf musste das Versprechen abgeben, eine Reihe der da beanspruchten Titel und Herrschaftszeichen zurückzulegen, wofür ein Bündnis dann geschlossen worden ist, aber Rudolf hielt sich nicht daran und so ist er wenig später von Karl IV. Nach Nürnberg vorgeladen worden. Und hier in Nürnberg kommt es also zu einer detaillierten Abrechnung zwischen den beiden. Karl IV. Widerlegt Stück für Stück das, was sein Schwiegersohn ihm hier vorlegt. Und er muss also einen Rückzieher machen, aber erneut hält sich Rudolf IV. Nicht daran. Einige Monate später auf einem zeremoniell sehr ausgestalteten Lehnshof in Zofingen in den Vorlanden verwendet er wieder die alten Titel, Herzog von Schwaben nennt er sich ja da. Nun reißt der Karl IV. Die Geduld und er lädt seinen Schwiegersohn ganz formell zu einer peinlichen Untersuchung auf einen Reichstag nach Nürnberg im Frühjahr 1361, bei dem Rudolf zunächst nicht erscheint, aber dann erst im Juni 1361 kommt es also zu einer Unterwerfung des Schwiegersohnes unter den Schwiegervater und dem Versprechen, diese Titel nicht mehr zu gebrauchen. Damit ist der Versuch Rudolfs IV. Das Privilegium Maius zu einer Grundlage einer Verbesserung der österreichischen Rechtsposition zu machen gescheitert.
Damit ist der Konflikt bereinigt. 1364 gibt's ein Versöhnungsfest. Immerhin folgt der Schwiegersohn dem Vorbild des Älteren und gründet 1365 in Wien eine Universität, was ihm in der Geschichtsschreibung den Namen Rudolf der Stifter einbringt. Wenn man genauer hinsieht, so sind Karls diplomatisches Geschick, seine Hausmachtpolitik, nur mit dem Aufwand geradezu astronomischer Geldsummen möglich gewesen, bemerkt Eva Schlothäuber.
Karl IV. Hat viele Konflikte versucht, mit Geld, mit Privilegien, mit Verhandlungen zu regeln und weniger mit Krieg. Ich müsste es einem Wirtschaftshistoriker überlassen, mal das durchzurechnen, was eigentlich teurer ist. Karl IV. Hat gesagt, die Kriege fressen das Gut auf, was ich habe, das Königsgut auf. Die sind so derartig kostspielig, die kann ich mir einfach nicht leisten. Deswegen hat er sie nach Möglichkeit vermieden und wenn dann kurze, sehr gezielte Kriegszüge unternommen, und nach meiner Einschätzung solche, wo er wusste, dass er wahrscheinlich gewinnen würde. Und hat eben diese großen Auseinandersetzungen, die auch sein Vater Johann immer wieder gesucht hat, die auch diese ehrenvolle Turniere, das hat er gemieden. Jetzt ist die Frage, was nun teurer gekommen ist. Verhandlungen mit Geld, mit Schenkungen, auch durchaus mit Bestechungen beizulegen oder diese Kriege zu führen. Aber auf Pump zu leben, Städte zu verpfänden, aber auch die Mitgift von Töchtern auf die Art und Weise zu finanzieren, das gehörte zum Alltag jeder Königspolitik dazu. Und für Sigismund, seinem Sohn, weiß man, dass er sogar das Tafelsilber und nachher auch die Tischdecken des Konstanzer Konzils verschenkt und verpfändet hat, um seine Politik zu finanzieren und um überhaupt Konstanz wieder verlassen zu dürfen.
Freilich in Böhmen, seinem ureigenen Besitz, konnte Karl nichts verpfänden, erklärt Martin Wihoda, Historiker an der Masaryk-Universität Brünn, der den Nationalhelden eher kritisch sieht.
Das ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Reichsverhältnissen und den böhmischen Verhältnissen. Denn in Böhmen, das war sogar verboten, die königlichen Güter oder die königlichen Rechte zu verkaufen oder zu verpfänden. Im Gegenteil zu Reichsterritorien. Andererseits, Karls Verpfändungspolitik war teilweise durch seinen chronischen Geldmangel begründet. Er hatte sogar zur Sicherung seiner Wahl zum römisch-deutschen König im Jahr 1346 und 1349 eine enorme Summe aufbringen müssen. Die Folge, die Prager Groschen wurden immer in schlechter Qualität geprägt. Selbstverständlich auch gewisse Folgen für die böhmische Wirtschaft, für die Wirtschaft der böhmischen Länder hatte. Da gibt es auch einen Unterschied zwischen den Karl IV. Und seinem Bruder Johann Heinrich. Das war der Markgraf von Mähren ab 1350. Und für Mähren, das war eine Blütezeit. Für Böhmen aber, das war schon umstrittig.
Viel Geld kostet seine Bautätigkeit in Böhmen, die einen eigenen, den sogenannten karolinischen Stil besitzt und durchaus einen politischen Zweck hat. Eva Schlothäuber?
Ich konnte mir vorstellen, dass er sozusagen seine Herrschaft visualisieren wollte. Also dass er seinen Raum, dem König zugehörigen Raum, visualisieren wollte und damit auch prägen wollte. Und meines Erachtens steht im Hintergrund, es sind ja auch sehr viele Heilige, die er an allen seinen Orten, an öffentlichen Plätzen eben anbringt. Ich glaube, es sollte eine durch den König und die Heiligen geschützten, friedlichen Räume sein, die er damit schaffen wollte und auf diesem Wege eben die Fehde und die in seinen Augen so zerstörerischen Wirkungen der Fehde auch für den Handel übrigens zurückdrängen wollte. Also, denn ich glaube, man kann nicht einfach Mäzenatentum, wie man das vielleicht im 19. Jahrhundert getan hat, als Eigensinn oder Eigenzweck stehen lassen. Also das war sicherlich wie wir wissen, in seine politische Konzeption mit eingebunden.
Dass er Prag als ständige Residenz wählt, ist eine Besonderheit, bemerkt Václav Šurek, Historiker am Zentrum für Mittelalterstudien der Akademie der Wissenschaften in Prag und ausgewiesener Spezialist für die Selbstinszenierung Karls IV.
Es war so auch historisch, dass der römische König oder Kaiser kein eigenes Zentrum hat. Also das Königtum hat keine Hauptstadt. Es war selbstverständlich die wichtige Städte wie Aachen oder Frankfurt am Main oder Nürnberg, aber keine Hauptstadt. Es war auch so traditionell, dass die Hauptstadt war die Stadt oder die Burg, woher die Dynastie kommt. Und für Karl war Prag so wichtig, weil das war die Hauptstadt von Böhmen. die Länder der böhmischen Krone, das böhmische Königtum, war die Hausmacht. Der Titel hat er geerbt und deshalb hat er auch Prag als die Hauptstadt gewählt.
Vorbei ist's also mit dem unsteten Wanderleben der deutschen Könige und Kaiser von Stadt zu Stadt, von Pfalz zu Pfalz. In Prag verwirklicht sich Karl selbst. Auch die Gründung der ersten Universität auf dem Boden des Heiligen Römischen Reichs 1348 sieht Václav Šurek unter dem Aspekt der Hausmachtpolitik.
Ich gehe davon aus, dass Karl hat in Paris gesehen, wie wichtig eine Universität für Königshof sein kann. Und er weiß, dass ein Königshof braucht die Leute, die gebildet sind. Aber alle Universitäten waren sehr weit weg. Entweder Italien, Bologna, Padova oder nach Paris, Oxford, Cambridge, das war alles ziemlich weit weg. Und es war teuer, dort zu gehen. Und das sehe ich als Grund für diese Stiftung. Nicht die Möglichkeit für die Leute zu studieren, wie es in die Gründungsurkunde steht, sondern die Möglichkeit, diese gebildeten Leute zu benutzen. Und vor allem auch diese gebildeten Eliten aus ganz Mitteleuropa nach Prag zu bringen und dann selbstverständlich im Dienst von Hof benutzen. Das war die Idee. Aber dann, weil Karl hat sehr wenig Finanzierung gegeben, es war eine wirklich lange Geschichte, bis zu die Universität wirklich funktionieren angefangen hat.
Ein wichtiger Nebeneffekt des Brain Drain quer durch Europa zeigt sich dann nach Karls Tod, als Ideen des englischen Frühreformators John Wycliffe nach Prag gelangen.
Ohne Universität wurde hier keine Reformation. Kein Huss als der Universität reformierst und keine wycliffistischen Ideen. Das ist klar. Ohne Universität wurde hier auch um 1400 keine Leser dieser Ideen. Das hat alles mit der Universität angefangen.
Das liegt aber noch in einiger zeitlicher Entfernung, als Karl IV. Beginnt, Prag seinen Stempel aufzudrücken. Sichtbar ist er bis heute, schildert Eva Schlothäuber.
Es geht gleich 1346 und dann vor allen Dingen natürlich 1348 los, dass er mit großen Entwürfen eben Prag ausbaut, mit der Gründung der Neustadt, mit dem Neubau des Veitsdoms. Und dafür holt er eben Peter Pahler, einer der großartigsten Künstler der Zeit, und hatte offensichtlich von Anfang an einen ganz großen Entwurf im Blick. Und diese Kunstförderung, die muss natürlich auch enorm teuer gewesen sein. Das käme nun zu unserem Thema Geld mit hinzu, ganz sicher. Die wird zum Teil offensichtlich finanziert aus den Silberminen in Kuttenberg. Zu anderen Teilen hatte ich mir schon überlegt, ob es vielleicht so eine ähnliche Dynamik gegeben hat wie beim Ausbau Wiens um 1900 oder im 19. Jahrhundert, wo dann ja die Wirtschaft dann eben auch positiv auf diese Investitionen reagiert. Es kommen Künstler in die Stadt, große Märkte werden gegründet. Das zieht wiederum Händler an, sodass eine Dynamik in Gang kommt, wo letztendlich dann doch die Wirtschaft davon profitiert und einen großen Aufschwung nimmt. Das kann man auch daran erkennen, dass er also ganz geplanterweise eben sehr große, für die europäischen Mittelalterverhältnisse riesengroße Marktplätze gleich mit einplant, die eben diese Wirtschaftskraft mittragen sollen. Und auch die Juden nach Prag holt.
Jene Juden, denen unter seiner Herrschaft übel mitgespielt wird. Was der von den Zeitgenossen Rex Clericorum oder auch Pfaffenkönig genannte Karl von den Juden gehalten hat, ist nicht eindeutig festzustellen, meint Eva Schlothäuber. Er lässt 1349 Pogrome in deutschen Städten zumindest billigend zu, bemerkt Martin Wihoda.
Während der sogenannten Pestpogrome, um seine Schulden zu tilgen, Karl verpfändete das königliche Judenregal. Es wurde gar geregelt, was mit dem Besitz von Juden zu geschehen habe, falls die Juden da selbst erschlagen würden. Und dies selbstverständlich wirft einige Fragen bezüglich Karls Charakter. Denn die Juden unter dem direkten Schutz des Königs standen und dafür auch die Zahlungen leisteten.
Andererseits sieht er die Juden, so Eva Schlothäuber, besonders in Böhmen als königliche Schutzbefohlene.
Das Verhältnis war offensichtlich ambivalent. In Nürnberg hat er sie ja verraten, kann man sagen. Eine Urkunde legitimiert eben, dass an der früheren Synagoge ein großer Marktplatz entstehen dürfe. Und darauf hat er dann die Marienkirche gegründet, auf der Synagoge selber. Also Synagoge und Maria sehr symbolgeladen. Da hat er die blühende jüdische Gemeinde aus dem Kern der Stadt vertrieben, wie in so vielen anderen Städten in der Zeit auch. Und das ist zu Recht eine sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, berechnende Politik gewesen. Er hat mit diesem Schachzug die alten Führungsschichten Nürnbergs auf seine Seite gebracht. Er hat sie erkauft. Wenig später siedelt er die Juden in Prag in der Neustadt wieder an, um den Handel Aufschwung zu geben und schützt sie auch durch die ganze Zeit der Judenverfolgung, der Judenpogrome in den Zeiten der Pest. Er schützt die Juden der Prager Altstadt und der Prager Neustadt und es kommt da eben nicht zu Übergriffen, die kommt es erst unter seinem Sohn Wenzel, dem Vierten.
Auch in seiner Politik gegenüber den Juden verfolgt Karl also kühl und berechnend seine Zwecke. Sein Pragmatismus hat noch mehr Schattenseiten, meint der Karl-Kritiker Martin Wihoda.
Direkt in Böhmen scheiterte Karl mit seinem Landfrieden, Majestas Carolina. Und zwar am Widerstand der böhmischen Adeligen. Das heißt, er hat das zwar versucht, was modernisieren, aber das hat nicht geklappt. Er hat das einfach aufgegeben.
Sofern seine Zeit auch zurückliegen mag, so dringender stellt sich die Frage nach seinem Charakter. Wie, Eva Schlothäuber, hat man sich Karl den Vierten als Menschen vorzustellen?
Ich glaube, er war ein zurückhaltender Mensch. Immer wieder wird gesagt, dass man an seinem Gesicht sehr schwer ablesen konnte, was er dachte und wollte. Und dass er die Kunst der Verstellung beherrschte. Es war einerseits vielleicht eine Schwäche, aber es war andererseits auch eine große Stärke in Verhandlungen. Also ich glaube, dass er ein zurückhaltender Mensch war. Und ich glaube, dass er gerne auf der sicheren Seite gestanden hat. Also sich Rückzugsräume offen gehalten hat, auch anders wieder zurückzurudern, auch anders reagieren zu können. Und das wissen wir ja auch, dass er also beispielsweise, was sein Vater geliebt hat, sich in Turnieren mit dem Adel zu messen, das hat er also nicht besonders gerne gemacht. Nur in Notsituationen tanzt er auch mal auf den großen Festen oder macht auch mal ein Turnier mit. Aber üblicherweise war das nicht, ich sage jetzt mal salopp, nicht so sehr sein Ding. Also eine eher zurückhaltende Persönlichkeit, die aber in der Lage war, lange mit den Vertrauten zusammenzuarbeiten. Auch das ist ja eine Qualität, dass man also seine Mitstreiter und Vertrauten über einen langen Zeitraum begleiten kann und sie auch seine Politik unterstützen kann. Und das ist ihm in vielen Fällen gelungen.
Und auch Georg Scheibelreiter sieht in Karl dem Vierten vor allem einen zivilen Menschen, der nach einer Verletzung auf Turniere und andere Kampfspiele verzichtete.
Karl der Vierte war kein Ritter mehr. Das war ein praktischer Denker, der gesagt hat, wo habe ich da Vorteile, was lasse ich auch fallen. Ich zeige mich auch beharrlich, aber ich bin kein Ritter. Erst bei der Schlacht von Crécy, wo sein Vater ja gefallen ist, ist er selbst verwundet worden als junger Mann und geflohen. Und so etwas hat es dann nie mehr gegeben, Ansätzen. Die militärisch-ritterliche Komponente ist bei ihm fast nicht vorhanden. Bei ihm ist alles so, er kommt hin, er hat unheimlich viel durchgesetzt. Er wurde sofort in Mailand zum König der Langobarden gekrönt. Er wurde in Burgund gekrönt zum König von Burgund, wo seit Barbarossa niemand mehr gewesen ist. Er hat in Florenz reüssiert, eine typisch sonst guelfische, also antikaiserliche Stadt, hat er auch Erfolge erzielt. Und er hat unerhört viel verkauft, wenn man so will. Und das hat er dann von seinen Gegnern Spottnamen gehabt, so quasi, da kommt der Kaufmann. Nicht? Das ist kein Kaiser, das ist ein reisender Kaufmann, der sagt, ich ernenne dich zum Hofpfalzgrafen, das kostet so und so viel und dafür habe ich aber eine Ruhe da in Mittelitalien oder wo. Und bei dem anderen auch noch und so. Das war etwas Neues, sagen wir so. So was hat es noch nicht gegeben. Das haben manche vielleicht nicht so verstanden. Die weiten Bürgerkreise, die haben dem applaudiert vielleicht, weil sie vielleicht für sich Vorbilder gesehen haben. Und er hat dadurch aber auch politische Erfolge erzielt. Nicht nur einfach, dass die Staatskasse größer war, sondern dass er dadurch eben gesagt hat, das mache ich und dort ist sinnlos.
Bald nach seinem Tod setzte in Böhmen eine Glorifizierung seiner Person und seines Zeitalters ein, weiß Martin Wihoda.
Dies hängt auch teilweise mit den nachfolgenden Jahrzehnten in Böhmen. Unter Karl gab es keinen Krieg. Unter Karl, die innere politische Verhältnisse waren ruhig oder zumindest stabil. Aber unter seinem Sohn Wenzel IV., da ist der Anfang der Reformation, Hussitenkriege. Und selbstverständlich die Leute in Erinnerung, dann ist das eine goldene Zeitalter, Zeitalter der Prosperität. Goldene Prag, Reichszentrum oder ein Machtzentrum im Reich. Und dann Ende des 14. Jahrhunderts, Anfang des 15. Jahrhunderts, die böhmischen Länder lagen plötzlich am Rande der Ereignisse. Und mit den Hussitenkriegen dann wurde eine gewisse Isolation.
Viel später, im 19. Jahrhundert, als sich die Nationen und Nationalismen verfestigten, überhöhte man den böhmischen König des Mittelalters einmal mehr. Als Identifikationsfigur erfüllte er eine besondere Funktion.
Im Gegenteil zu Hus oder Žižka oder auch zu den Przemysliden, wie Przemysl Ottokar II., Karl IV. War eine Figur, die wurde sowohl von der deutschen als auch von der tschechischen Seite also hochgeschätzt. Das heißt, Karl könnte ein Vater der zwei Nationen sein oder ein Herrscher der zwei Nationen sein. So hat Karl IV. Eine gute Rolle gespielt, die hat die Spaltung zwischen den Tschechen und Deutschen also ein bisschen beseitigt.
Für Deutschnationale taugte der Luxemburger Kaiser mit der Mutter aus dem Haus der Przemysliden dagegen nicht wirklich als Galionsfigur. Und unter den nationalen Tschechen wurden radikalere Vorbilder aus der Geschichte beliebter, die unter anderem Mord und Vertreibung der Deutschen Böhmens und Mährens zu legitimieren halfen. Über allen nationalistischen Feindseligkeiten ist nach 1945 das Bild des Luxemburgers Karl dann zunächst ins ferne Mittelalter entrückt. Erst 1978 änderte sich das. Da erklärten die Kommunisten Karl an seinem 600. Todestag zum Übertschechen, erinnert sich Martin Wihoda.
Im Jahre 1978 gab es eine riesengroße Ausstellung in Prag, gab es Monographien von Jiří Spěváček über Karl IV. Zu dieser Zeit wurde das Tschechentum planmäßig betont und hervorgehoben, sozusagen. In der Tat aber, dieses Bild ist völlig falsch. Karl war vom Anfang an ein mittelalterlicher Herrscher. Und wenn wir über die Stellung Karls in der Geschichtsbewusstsein der tschechischen Nation sprechen, dann müssen wir auch die Filme in Betracht ziehen. Denn diese Filme aus den 60er und 70er Jahren, die zeigen Karl als sowohl als einen echten Tschechen, der ist verliebt in die tschechische Sprache, in die tschechische Nation und selbstverständlich, das ist für uns ein bisschen lächerlich oder das klingt ein bisschen komisch, aber ja, man zeigt sich, dass gerade dieser Bild hat überlebt oder zumindest in diesen breiten Schichten in den Schulen, Grundschulen, Mittelschulen immer noch lebendig ist.
So ist die Geschichte vom Vater der tschechischen Nation also mithin ein Konstrukt der kommunistischen GSSR. Trotzdem lebt sie bis heute fort. 2016, bei den Feiern zu seinem 700. Geburtstag, klingt es trotzdem ein wenig nüchterner. Václav Šurek?
Also ein weiser Herrscher, ein frommer Herrscher. Und gerade diese Kategorien benutzen wir auch heute, wenn wir wollen, Karl IV. Feiern. Und es interessiert mich, wie ist das möglich, nach 700 Jahren immer in dieselben Kategorien denken? Aber was wir sehen, ist, dass selbstverständlich die Kategorien sind nicht dieselben. Was wir heute unter frommer Herrscher sehen, ist ein Stifter. Kirchen, Klöster, Schulen, sogar Universität gestiftet, das ist ein frommer Herrscher. Die Tatsache, dass er so viele Reliquien zum Beispiel nach Prag geholt, das sehen wir heute als wichtiger ökonomischer Aspekt seiner Regierung. Das hat er viele Reliquien nach Prag geholt und die Leute sollen hier kommen und die Ökonomik der Stadt unterstützen.
Als was mag sich Karl selbst gefühlt haben? Wie war seine Eigenwahrnehmung?
Das Problem ist, dass Karl selbstverständlich sich nicht als Böhme oder Tscheche gesehen hat. Das ist eine Frage der Identität der mittelalterlichen Persönlichkeit. Gab es damals eine Identität als Tscheche oder Deutsche oder Luxemburger? Also meiner Meinung nach war die Identität vor allem mit der Dynastie geknüpft. Er hat sich als Luxemburger gesehen, er hat so auch regiert und er hat sich vor allem um die Familie gekümmert.
Ob man ihn tatsächlich als bewussten Mitteleuropäer bezeichnen kann, Eva Schlothäuber?
Wie er selber aber an, man kann schon sagen, seiner Vision vom Königreich Böhmen festgehalten hat und nicht nur Prag so ausgebaut hat, sondern auch Böhmen selber mit der Infrastruktur und mit dem Handel zum Blühen gebracht hat und auch sein Verhältnis zu Kasimir dem Großen in Polen und zu Ludwig dem Großen in Ungarn. Ich glaube schon, dass er einfach diese Region als eine europäische Region im Blick hatte, wo noch vieles möglich ist und wo einfach Gestaltungsraum, großer Gestaltungsraum bestand.
Etwas skeptischer sieht das Werner Malecek.
Der Begriff Mitteleuropa ist eher als ein, sagen wir, Begriff der politisch-kulturellen Sprache eines Bereiches des 20. Jahrhunderts zu verwenden, als für Karl IV. Er hätte sicherlich mit dem Begriff Mitteleuropa nicht viel anfangen können.
Ob man ihn nun als Mitteleuropäer, Tschechen, Deutschen oder schlicht als dynastisch denkenden Herrscher des Mittelalters sieht, die gemeinsame bayerisch-tschechische Landesausstellung über Karl IV. Wird vom 15. Mai dieses bis zum 17. März nächsten Jahres ihre Besucher finden, zunächst in Prag, dann in Nürnberg. Und wir dürfen darauf wetten, dass 4 Jugendliche aus dem österreichischen Gymnasium unter ihnen sein werden, und sei es auch nur, um ohnehin schon vorhandenes Wissen und alte Gefühle aufzufrischen.
Wahrscheinlich alle in Tschechien wissen etwas über Karl IV. Sie haben schon über ihn etwas gehört und sie wissen im Unbewusstsein, dass er einfach wichtig war.
Jeder, der auf der Straße geht und sich als Tscheche bezeichnet, weiß sicher etwas über den Karl IV.
Martin Heidinger gestaltete dieses Salzburger Nachtstudio über den ersten Mitteleuropäer, über Kaiser Karl IV. Anlässlich seines 700. Geburtstages.
7 Tage lang können Sie dieses Salzburger Nachtstudio auf unserer Homepage oe1.orf.at nachhören. Nächsten Mittwoch gestaltet Elisabeth Nöstlinger anlässlich der Verleihung des Paul-Watzlawick-Ehrenringes an Konrad Paul Lissmann ein Salzburger Nachtstudio über den Nutzen und Nachteil des Denkens und Kommunizierens.
Es ist schon ein paar Jahre her, dass Konrad Paul Lissmann ein Buch über den Nutzen und Nachteil des Denkens geschrieben hat. In den zahlreichen Diskussionen, die er anlässlich seiner Bücher über Bildung führte, mag er sich an seinen Landsmann Paul Watzlawick erinnert haben, der ja sagte, man könne nicht nicht kommunizieren. Was aber heißt das in der digitalen Welt und welchen Stellenwert hat das Denken?
Für mich war immer ganz wichtig eine Maxime von Immanuel Kant, der mal geschrieben hat, also Denken bedeutet, einerseits selbstständig denken zu können. Die zweite Maxime für Immanuel Kant war, mit sich in Übereinstimmung denken. Das heißt, keine Selbstwidersprüche zulassen. Und ich gebe zu, da tue ich mir schwer. Ich habe keine Probleme, das mag man mir auch als Charakterdefizit auslegen, ich habe keine Probleme, philosophisch bestimmte Theorien für interessant zu halten, richtig zu halten, überzeugend zu halten, gut argumentiert zu finden und trotzdem selber ganz anders zu denken oder ganz anders zu leben. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen für überzeugend erachten muss und dem, was ich im Innersten wirklich denke, diesen Widerspruch zwischen dem, was ich vielleicht für richtig halte und dem, wie ich lebe, diesen Widerspruch, der existiert für mich und den, denke ich, muss man auch aushalten. Ich kann ihn zumindest nicht so auflösen, wie das Immanuel Kant für sich aufgelöst hat. Und die dritte Maxime ist, sich in die Lage eines jeden anderen denkenden Wesens hineinversetzen zu können.
Aber wir dürfen keineswegs übersehen, dass es manchmal ganz anscheinend nebensächliche Zufallsereignisse sind, die uns plötzlich in neue Bahnen verweisen. Dass der Betreffende sagt auf einmal, ha, das ist ja hochinteressant, in der Richtung geht es ja viel besser als in der ich bisher zu gehen versuchte.
Konrad Paul Lissmann und Paul Watzlawick, 2 Österreicher, die sich der Kommunikation verschrieben haben, zu hören nächsten Mittwoch im Salzburger Nachtstudio ab 21.01 Uhr.